بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى من اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، wir haben letzte Woche, alhamdulillah, letzten Sonntag gesprochen über die Zeichen des jüngsten Tages. Wir haben begonnen, über die Zeichen des jüngsten Tages zu sprechen, die man auf Arabisch nennt Ashratu Sa'a. Und die kann man auch nennen Alamatu Sa'a. Ja? Wir haben gesagt, es gibt verschiedene Zeichen. Es gibt kleine Zeichen, kleine Vorzeichen. Und es gibt auch große Zeichen. Die großen Zeichen nennt man im Arabischen Ayat. Das heißt Wunder. Das sind Wunder, die das Gesetz des irdischen Lebens komplett umwandeln werden. Und das ist nicht unser Thema. Die großen Zeichen werden, inshallah, wenn Allah uns am Leben erhält, inshallah, ein bisschen später darüber reden, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wir haben sieben kleinen Vorzeichen erwähnt. Ich werde sie jetzt nochmal wiederholen, ganz schnell, inshallah, Rabbil Alamin, für die, die letzten Sonntag nicht anwesend waren, inshallah. Die erste Zeichen des jüngsten Tages, wir reden von den kleinen Zeichen, ist die Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Zeichen ist die Spaltung des Mondes. Die Spaltung des Mondes. Und dies geschah in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn dies war einer der Wunder des Propheten alaihi salatu wasallam. Und die dritte Zeichen war der Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gesagt, dass dies die schlimmste Katastrophe, die die Muslimin damals getroffen hat. Und heute immer noch, die lieben Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn man beispielsweise einen Vortrag hört über den Tod des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, man hat so viel Schmerzen im Herzen, ob Muhammad alaihi salatu wasallam gerade gestorben wäre, sallallahu alaihi wasallam. Die vierte Zeichen war die Einnahme der heiligen Stadt Al-Quds in Palästin. Die Einnahme der heiligen Stadt Al-Quds. Wir haben darüber gesprochen, dass Sayyidina Umar, der zweite Khalif im Islam, er hat Al-Quds übernommen, ohne Kampf, ohne Krieg. Ja? Und er hat den Schlüssel von den Kreuzzügigen übernommen. Warum? Weil Sayyidina Umar, radiallahu anh, der genannt wird im Islam Al-Faruq, der die Wahrheit und Lüge unterscheidende, er war der Grund, dass die Wahrheit und Lüge sich unterscheideten hat damals, in der Zeit von Sayyidina Umar, radiallahu anh, Al-Faruq. Al-Faruq, Sayyidina Umar. Und das steht in deren Schriften damals, O Jerusalem, ungefähr so, wir verkünden dir eine frohe Botschaft, Al-Faruq wird kommen und wird dich reinigen von dem, was in dir drin ist. Sayyidina Umar übernahm auch den Schlüssel von denen damals, ohne Kampf und ohne Krieg. Fünfte Zeichen war Vermehrung der Reichtümer. Vermehrung der Reichtümer. Wir haben noch gesagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch die Umma ermutigt zu spenden. Er hat gesagt, spendet, bevor ein Zeit auf euch zukommt, dass einer von euch seine Spende anbietet und wird keinen finden, der es von ihm annimmt. Und dies geschah in der Zeit von Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, das ist der fünfte Kalif im Islam. Wir haben gesagt, dieser Mann war sehr gerecht, war ein sehr gerechter Führer, ein sehr gerechter Herrscher. In seiner Zeit, er hat alle Leute bereichert, dass keiner mehr in seiner Zeit etwas nötig hatte. Das heißt, der Mann ist rausgegangen in seiner Zeit und versucht zu spenden oder sucht jemanden, der seine Spende annimmt, aber er findet keinen. Jeder sagt zu ihm, ich habe es nicht nötig. Ja, das ist durch den Segen der Gerechtigkeit dieser Führer damals, Umar ibn Abdul Aziz. Sechste Zeichen war ein Krieg, der schon stattgefunden hat damals, zwischen zwei muslimischen Gruppen, die denselben Ruf haben. Und wir haben gesagt, dieser Krieg hat stattgefunden in Zeit der Kalifat von Ali radiallahu an gegen Muawiyah. Gegen Muawiyah ibn Abi Sufyan. Und wir haben einen sehr wichtigen Punkt gesagt, leider weil wir Muslimen heute unseren Glauben nicht richtig kennen und weil wir auch unwissend sind, wal'iyadu billah, und weil wir uns wenig mit Wissen beschäftigen, ist es so, dass viele Muslimen einer der beiden verfluchen. Und das ist gefährlich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn beide waren tugendhafte Menschen, fromme Menschen, sie hatten nur Meinungsverschiedenheiten. Was nicht richtig war im Islam, das war eine Versuchung. Aber Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, und Umar ibn Abdul Aziz, haben einen Satz gesprochen. Dieser Satz ist so, sagt Allah subhanahu wa ta'ala hat unsere Hände von dieser Versuchung ferngehalten, so müssen wir auch heute inshallah unsere Zunge davor fernhalten. Wir dürfen uns in dieser Sache nicht einmischen. Wir verfluchen nicht Sayyidina Ali, a'udhu billah, und nicht Muawiyah, radiyallahu anhuma. Keinen von beiden, denn bi'idhnillah, beide sind im Paradies. Und das ist eine Umma, eine Nation, eine vergangene Nation. Sie werden vor Allah subhanahu wa ta'ala gefragt. Und wir werden nach uns selber gefragt. Wir werden nicht nach diesen Menschen gefragt, was sie gemacht haben. Denn jeder von uns wird nach sich selber gefragt. Deswegen ist es, man muss sehr vorsichtig sein, inshallah, niemand von den beiden verfluchen. Sonst haben wir Probleme, yawm al-qiyamah, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die meisten Gelehrten sagen, dass Ali radiyallahu anhu war eher im Recht. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Zeichen Nummer 7 war, was wir letzte Woche auch erwähnt haben, das Ausbrechen eines gewaltigen Feuers auf der arabischen Halbinsel. Ich habe einen sehr wichtigen Punkt gesagt, dass viele Muslimin heute, und das Problem, der Ursprung dieses Problems wieder ist die Unwissenheit, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat deutlich klar gesagt, dass Unwissenheit eine Krankheit ist. Ein Hadith von Abu Huraira radiyallahu anhu steht in Sahih Bukhari, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Medizin für jede Krankheit erschaffen. Außer eine einzige Krankheit. Das ist das Altern. Ja? Wenn man alt wird, gibt es keine Heilung dagegen. Es gibt keine Medizin dagegen. Ja? Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt auch, Krankheit, also Unwissenheit ist eine Krankheit. Unwissenheit ist eine Krankheit und die Heilung von dieser Krankheit ist das Nachfragen, also das Fragen, zu Gelehrten gehen und Fragen stellen. Man braucht sich nicht zu schämen, wenn man unwissend ist, a'udhu billah. Man muss zu Gelehrten hingehen, alhamdulillah, und die Gelehrten fragen, ja, Fragen stellen, damit wir, inshallah, unser Wissen vermehren. Denn die Gelehrten, das ist deren Aufgabe, uns Wissen beizubringen, zu lehren, inshallah. Bevor das Wissen erhoben wird, denn ein Zeichen vom jüngsten Tag ist, dass das Wissen von dieser Erde erhoben wird. Wie wird das denn geschehen? Sie haben Sahaba gefragt, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein Zeichen, der noch kommen wird, darüber werden wir noch reden, inshallah. Sagt, indem Allah die Gelehrten zu sich zurücknimmt. Das heißt, die Gelehrten werden sterben. Und die größten Gelehrten dieser Zeit sind meistens gestorben. Deswegen ist es wichtig, von der Zeit zu profitieren und zu Gelehrten zu gehen, um sein Wissen zu vermehren. Ja? Unser Problem, auch noch ein Problem haben wir heute leider, ist, dass wir abhängig sind vom Computer, vom Internet, von Büchern, von Blättern, ja? Und wir versuchen nicht, uns anzustrengen, das Wissen auswendig zu lernen. Denn was ist, wenn die Bücher verbrannt werden? Was machen wir dann? Was ist, wenn kein Strom mehr gibt? Was ist, wenn keine Technik mehr gibt? Das heißt, wir sind leer, wir sind null, wal'iyadu billah. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns anstrengen, bemühen, schrittweise, alhamdulillah, und unser Wissen stärken. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig, inshallah. Für jeden Muslim und Muslima. Alhamdulillah, ihr seid alle jung. Ja, ihr seid alle klug und schlau. Das heißt, ihr begreift viel, mashallah. Es ist nicht schwer, nach Wissen zu streben. Aber heute leider, ich merke eins, dass die meisten Muslimin, sich mehr beschäftigen mit Dunya-Wissen. Mit Wissen, was mit diesem diesseitigen Leben zu tun hat. Das, was wir Yawm al-Qiyamah nicht nutzen wird. Denn sogar es ist ein Zeichen des jüngsten Tages, dass die Muslimin mehr nach Wissen, Dunya-Wissen streben. Also Wissen, was mit dem irdischen Leben zu tun hat und nicht mit dem Islam zu tun hat. Denn das wahre Wissen, wofür wir Muslimin belohnt werden von Allah subhanahu wa ta'ala, ist das Wissen im Koran. Das Wissen, was mit dem Islam zu tun hat, mit der Scharia, mit dem Gesetz des Islam. Ja? Hadithe, Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weisheiten von Sahaba. Von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von den Tabi'in, Menschen, die fromm waren, die tugendhaft waren, die reine Herzen hatten. Heute, wenn wir Bücher lesen über sie, wie sie gesprochen haben, man wundert sich, wie kann man solche Worte, subhanallah, einfach so von einem Moment zu den anderen sagen. Das geht nur, wenn die Herzen rein sind. Und diese Menschen waren rein. Sie hatten die besten Herzen, die frommsten Herzen. Also wir sind verpflichtet, heute inshallah mehr zu wissen über den Islam, über unseren Glauben. Und nicht die Zeit verschwenden nur mit Mathematik und Biologie. Das ist wichtig im Islam, alhamdulillah. Das sind Notwendigkeiten, wenn man studiert, um alhamdulillah sich selber, alhamdulillah, zu versorgen, seine Familie zu versorgen, später inshallah. Es ist okay, wenn man mit dieser Absicht macht. Aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Ja? Denn im Grab werden nur drei Fragen gestellt. Allah wird nicht im Grab, die Engel werden nicht im Grab sagen, bitte erklär mir, warum die Ameise verreist von dieser Stelle nach dieser Stelle und warum, wenn sie klettern zu einem Baum hoch und der Rest einer Gruppe von Ameisen zum Beispiel umsingelt den Baum von unten, wieso, weshalb? Nein. Oder werden sich nicht fragen, sag mal, wie ist ein Mercedes gebaut? Die werden sagen zu dir, man huwa rabbuka? Wer ist dein Herr? Man huwa rabbuk? Ja, jetzt sagst du Allah, aber im Qabr wird dein Herz sprechen müssen. Und wenn heute dein Herz gefüllt ist mit Autos, Frauen, Schönheit, irdischem Leben, irdischem Genuss, dann hast du Probleme im Grab. Denn derjenige, der Allah heute nicht erkennt, derjenige, der Allah heute nicht erkennt, und derjenige, der heute kein Bewusstsein hat über Allah subhanahu wa ta'ala, er wird nicht antworten können. Denn heute sagen viel die Muslime mit deren Zungen. Viel, Allah ist mein Herr, Allah, Rabbi, ich liebe Allah. Aber unsere Taten beweisen das Gegenteil. Denn du liebst deine Freundin mehr als Allah. Denn du liebst deine Frau mehr als Allah. Denn du liebst dein Geschäft mehr als Allah. Der Beweis dafür, dass wir immer das diesseitige Leben bevorzugen. Wie oft haben wir das Gebet vernachlässigt wegen einer Frau, wegen einer Freundin, wegen einem Fußballspiel. Das ist ein Beweis, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig lieben oder überhaupt nicht lieben. Das ist nur eine Behauptung. Denn wenn du Allah liebst, du bevorzugst die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wird er fragen, ma huwa dinuk? Was ist dein Glauben? Viele sagen, wenn heute ein Muslim fragt, was sagen Islam? Okay, einfach, heute ist einfach, weil ich bin ein Mensch, ich stehe gegenüber dir, ich kann da nichts tun. Aber im Qabr wird dein Herz widersprechen. Und die Gelehrten sagen, wenn derjenige nicht nach Islam gelebt hat, er kann nicht antworten im Grab. Du kannst nicht antworten im Grab. Weil wenn wir viele Muslimen heute beobachten, sagst du, bist du Muslim? Ja, mein Name ist Muhammad, mein Name ist Abdullah. Bist du Muslim? Ja, mein Name ist Khadija und Fatima. Siehst du, wie sie leben in der Schule? Ehrlich gesagt, ich höre Sachen manchmal, ich bin sehr traurig. Brüder, die hier sitzen oder Schwestern, die hier sitzen, dann höre ich Sachen von denen, das zerbricht das Herz. Wir verhalten uns in der Moschee, mashallah, wie Sahaba. Aber außerhalb, wie James Dean und die anderen, was ist denn los? Denken wir, wir können Allah subhanahu wa ta'ala betrügen? Das ist eine Krankheit in dieser Ummah. Vor dem Lehrer oder vor dem Sheikh, der spricht, alle sind ruhig, weinen, mashallah. Was ist, Allah sieht dich nicht, wenn du in der Schule bist? Dass du mit Jungs sitzt und redest die ganze Zeit? Sieht Allah dich nicht, wenn du mit Mädchen alleine stehst und machst Späße in A'udhu Billah, obwohl Allah dir verboten hat? Dass du mit anderen Geschlechtern sitzt, ohne, außer die erlaubt sind, deine Frau, deine Schwester, deine Mutter, deine Tante? Hörst du Sachen, ein Bruder ist verabredet mit einer Schwester, eine Schwester ist, A'udhu, wie letztes Mal habe ich Sachen gehört, die haben mich verrückt gemacht. Brüder und Schwestern mitten im Bonner Loch, eine Schwester, die sehr schön aussieht, mashallah, umsingelt von Männern und sie macht Da'wah. MashaAllah, sehr schöne Da'wa machst du. Da sind Brüder dafür zuständig. Brüder sind dafür zuständig, während du Da'wa machst, du begehst eine große Sünde. Wal'iyadu billah. Frauen machen mit Frauen Da'wa. Und Männer machen mit Männern Da'wa. Über das Telefon ist ein Hijab, ist kein Problem. Aber subhanallah, heute erfinden wir eigene Art, wie wir Da'wa machen. Und wir haben, es gibt ein Gesetz im Islam. Al-Ghaya la tubarriru al-Wasila. Das heißt, dein Zweck, auch wenn er gut ist, du willst Da'wah machen, erlaubt dir nicht, dass du die falschen Mittel nimmst, um Da'wah zu machen. Es ist haram. Denn die einzigen Mittel, die erlaubt sind, sind die Muhammad sallallahu alaihi gemacht hat. Alayhi salatu wassalam. Der Islam ist vollendet. Allah, der Vollkommene, hat ausgesucht die beste Art, wie wir Da'wah machen. Und hat Gesetze gemacht und Grenzen auferlegt. Wir sagen, nein, wir müssen den Islam verschönen. Was willst du den Islam verschönen? Damit willst du sagen, der Islam ist nicht vollkommen? Der Islam ist nicht vollendet? Allah hat Fehler gemacht, Allah hat was vergessen? أعوذ بالله من غضب الله. Das heißt, يوم القيامة erwartet dich eine große Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Man darf nicht mit dem Islam spielen. Man darf nicht mit dem Islam spielen. Und glaub mir, Allah hasst diejenigen. Allah ist sauer auf diejenigen, die glauben, sie können Allah betrügen. Oder sie können Allah täuschen. Hier sind wir fromm, mashallah. Ja? Und außerhalb sind wir, was sind wir? Heuchler? Lügner? Warum machen wir die Vorträge? Warum reden wir über Allah? Warum jahrelang sprechen wir über Allah? Was ist der Sinn? Damit wir, inshallah, gottesfürchtig werden. Damit wir Allah fürchten in der Einsamkeit und unter Brüder und Schwestern genauso. Nicht nur, wenn ich, subhanallah, unter Brüder und Schwestern, mashallah, ich bin stark, aber außerhalb nicht. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe gehört, Muslimen rappen oder singen Hip-Hop, a'udhu billah, mit Dua, mashallah. Sahaba haben das auch gemacht, ne? Dass Sahaba sind gekommen und haben gesagt, wir müssen eine neue Art erfinden, die zu der Zeit passt, damit die Leute Muslimin werden. Niemals. Denn 100 Jahre nach dem Tod von Rasulullah sallam gab es auch Gruppen. Was haben die gemacht? Sie haben Lügen erfunden, Geschichten erfunden über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit sie die Menschen zum Islam locken. Aber das war haram, das war falsch. Denn derjenige, der lügt über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm erwartet, er hat einen sicheren Platz in der Hölle mittendrin, das ist ein Hadith sahih. Und derjenige, der lügt über Allah, das Gleiche. Was ist mit uns los? Dann fragen wir uns, warum Allah uns so lässt. Wir müssen uns selber fragen, was ist mit uns los? Sind wir ehrlich zu Allah? Sind wir ehrlich zu Allah subhanahu wa ta'ala? Glauben wir ehrlich gesagt hundertprozentig daran mit Gewissheit, dass Allah in unseren Herzen sehen kann? Oder glauben wir nicht daran? Aber ich habe das Gefühl, die meisten glauben nicht daran. Sie behaupten nur, das zu wissen. Sie behaupten, die Gewissheit zu haben. Aber es ist nicht so. Leider, es ist nicht so. Sahaben waren ehrliche Menschen. Ehrliche Diener. Sie waren genauso, wie sie bei Rasulullah waren, waren sie auch nach dem Tod von Rasulullah. Denn die haben Allah gedient, nicht für den Propheten Muhammad. Und nicht damit die Menschen sagen, MashaAllah, ihr seid gute Menschen. Nein, sie wollten das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Deswegen ist es, man muss vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig sein. Bi-Ibnillah subhanahu wa ta'ala. Ich muss kurz Pause machen. Eine Schwester bittet, gibt es einen Bruder, heißt, ein Somali heißt Ahmed. Ein Junge, ein somalischer Junge heißt Ahmed. Kein Ahmed? Wo? Du bist Ahmed, MashaAllah. Bleib sitzen, inshallah. Bleib sitzen. Nur deine Mutter, ich weiß nicht, wer da unten ist, hat gesagt, sein Bruder Abdullah Muhammad soll auf ihn aufpassen. Bist du das? Inshallah, deine Mutter, ich weiß nicht, wer da unten ist. Tayyib, inshallah. Er ist hier, inshallah, und der Bruder passt auf ihn auf. Barakallahu fi. Keine Sorgen, inshallah. Wir passen noch auf ihn auf, inshallah. La ilaha illallah. Das wird geschnitten, inshallah. Wie gesagt, warum ich so rede, ist nicht in der Absicht, euch zu tadeln oder nur jetzt, ich bin nicht besser oder so. Nein, ich bin genau hier, um zu lernen. Aber es ist traurig, wallahi, sehr, sehr traurig, dass wir versuchen, a'udhu billah, Allah zu täuschen. Denn wir täuschen nur uns selbst. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Viele Menschen behaupten, sie behaupten, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag. Aber Allah sagt, sie sind nicht gläubig. Sie denken, sie können Allah täuschen und die Gläubigen, aber sie täuschen nur sich selbst. Und für diesen Menschen, Allah vorbereitet ein sehr schmerzhaftes Strafe, Yawm al-Qiyamah. Inshallah versuchen wir nicht zu dieser Sorte zu gehören. Versuchen, anstrengen. Ja? Immer sich selber zur Rechenschaft ziehen, das ist sehr, sehr wichtig, bi-Idnillah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi'ula. Wie gesagt, ich bin ein bisschen raus aus dem Thema. Es ist sehr wichtig, inshallah. Die kleinen Kinder sollen bitte ruhig bleiben, barakallahu, sonst kann ich nicht viel machen heute. Geht runter, kleine Mädchen, barakallahu fi. Einer bitte kümmert sich um die, weil wenn die zu laut sind, können wir nicht aufnehmen. Danach ist die Aufnahme auch sehr schlecht. Deswegen bitte ich euch, inshallah, vielleicht, dass sie runtergehen. Wir können auch unten, da gibt es Nebenraum unten, inshallah, wo die spielen können. Und nicht sauer sein. Barakallahu fik. Tayyib, inshallah. Wir setzen unsere, inshallah, Arbeit fort, wie Ibnallah subhanahu wa ta'ala, über die Zeichen des jüngsten Tages. Und wir haben gesagt, der Grund, warum wir das erwähnen, sind viele Gründe. Erstmal, wir glauben an Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir glauben an die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist eine Sunna des Propheten alaihi salatu wasallam, weil er alaihi salatu wasallam Sahaba genauso ermahnt hat und diese Zeichen genauso erwähnt hat in seiner Zeit, um Sahaba zu warnen, um Sahaba zu ermahnen, sie anzuspornen, inshallah, damit sie sich vorbereiten, ernsthaft vorbereiten für den Tag, inshallah, den letzten Tag, für den Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala, für diesen grausamen Tag, 50.000 Jahre lang, wo keiner mehr den anderen mehr helfen kann, wo Reichtum, Kinder, Besitz nicht mehr helfen kann, außer die, die gläubig waren, außer diejenigen, die geglaubt haben, wahrhaftig geglaubt haben an Allah subhanahu wa ta'ala und die ehrlich waren, und diejenigen, die sich, alhamdulillah, mit guten Taten ausgerüstet haben, damit sie sie alles wahre Yawm al-Qiyamah bringen vor Allah subhanahu wa ta'ala, eine wahre, die sie bringt, ins ewigen Genuss im Paradies, bei Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula. Wir haben letzte Woche über die anderen sieben Zeichen gesprochen. Diese sieben Zeichen geschahen in Zeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zeit von Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auch der Zeit von Tabi'in, das heißt die Nachfolger von Sahaba direkt, also die Schüler von Sahaba, die erste Generation der Tabi'in. Ja? Aber es gibt auch andere Zeichen, die nach der Tabi'in-Zeit passiert sind, darüber werden wir reden, inshallah. Wie gesagt, und wir beginnen mit dem nächsten Zeichen, Zeichen Nummer 8, inshallah, Rabbil Alamin. Das ist ungefähr die Sklaven, wird ihre Herren gebären. Ja, die Sklaven wird ihre Herren oder Herr gebären. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antwortete auf Jibrils Frage alaihi salam, wann die Stunde sei. Also Jibril alaihi salam fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wann die Stunde sei. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antwortete, der Befragte weiß nicht mehr als der Fragende. Denn wir haben klar und deutlich gemacht, das steht auch im Koran, niemand weiß, wann die Stunde ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand weiß, wann die Stunde ist, außer Allah. Fünf Sachen gehören zu den Schlüsseln des Verborgenen. Eins davon ist die Stunde. Ist die Stunde. Das ist der Beginn des ewigen Lebens nach dem Jenseits, nach dem diesseitigen Leben. Das ist der Beginn des Jenseits. Und dahinter gibt es nur eine, entweder Paradies oder Hölle. Dazwischen gibt es keine Zwischenraum oder Zwischenstation, wo man da ewig bleiben wird. Sondern entweder wird man belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala oder bestraft, wal'iyadu billah. Also der Gesandte Allah salam antwortet, dass er nicht weiß, wann die Stunde sei. Jibril fragte weiter, alayhi salatu wasalam, welches sind ihre Vorzeichen? Darauf antwortete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, hören wir richtig zu, insha'Allah, wenn die Sklaven ihre Herren gebärt, in der Version von Muslim, wenn sie ihr Herr gebärt. Und wenn die Barfüßler, die Entblößten, die Armen und die Schafhirten darin wetteifern, hohe Gebäude zu bauen oder zu errichten. Dies ist ein Teil eines Sahih-Hadiths, der von Umar ibn al-Khattab bei Muslim überliefert wurde, ebenfalls überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu bei Bukhari und bei Imam Ahmad von Ibn Abbas radiallahu anhuma. Der Gelehrte Sheikh al-Albani fügte dem Hadith zu den Sahih-Überlieferungen. Nummer 1345. Das ist ein Hadith Sahih. Ich wiederhole den Hadith. Warum wiederhole ich den Hadith? Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat die Hadith auch wiederholt. Damit jeder das verstehen kann und begreifen kann. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt von Jibril alaihi wasallam, wann die Stunde sei. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antwortete mit, der Befragte weiß nicht mehr als der Fragende. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiß nicht mehr über die Stunde mehr als Jibril alaihi salam. Jibril fragte weiter, welche sind ihre Vorzeichen? Man kann sagen Vorzeichen, Anzeichen, Merkmale. Ja? Darauf antwortete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn die Sklaven ihre Herren gebärt, in Version von Muslim, ihr Herr gebärt, und wenn die Barfüßler, die Entblößten, die Armen und die Schafhirten darin wetteifern, hohe Gebäude zu errichten. Dies ist ein Teil eines Sahih-Hadith, der von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu bei Muslim überliefert wurde. Ebenfalls überliefert von Abu Huraira bei Bukhari und bei Ahmad von Ibn Abbas radiallahu anhuma. Der Gelehrte al-Albani, Sheikh al-Albani, fügte diesen Hadith zu den Sahih-Überlieferungen. Nummer 1345. Wenn man die Frage stellt jetzt, viele von uns sagen, wie kann es sein, dass die Sklaven ihre Herren gebärt? Wir wissen viele nicht, warum das so ist. Aber Alhamdulillah, wir danken Allah, dass es Gelehrten gibt im Islam. Dass Menschen gibt, die Wissen haben, die das Wissen studiert haben, die ihren Leben geopfert haben, um nach Wissen zu streben und das Wissen zu erlangen. Warum? Denn die Gelehrten, liebe Geschwister, die Gelehrten, diese wissenden Menschen, subhanallah, sind Erben der Propheten. Sie haben Wissen von den Propheten geerbt. Und was machen sie mit diesem Wissen? Sie lehren es weiter an die Muslimin. An die Muslimin, Mann oder Frau, es ist gleich im Islam. Und subhanallah, diese Menschen kommen ja um al-Qiyamah. Nur weil sie ein paar Stunden vielleicht gesessen haben, das Islam, dieses Wissen weitergegeben haben. Beispielsweise, es gibt tausende von Menschen, die einem Gelehrten folgen. Wenn dieser Gelehrte nach Koran und Sunna lebt, beispielsweise. Und alle handeln nach dem Wissen, was er denen gelehrt hat. Ja um al-Qiyamah, vielleicht gibt es unter denen Märtyrer, mashallah, unter den Gelehrten, die weitergekommen sind. Ja, Menschen, die nachts aufgestanden sind und gebetet haben, Menschen haben sehr häufig Allah gedenkt, subhanahu wa ta'ala, haben sehr viele gute Taten. Und der Grund war dieser Gelehrte, subhanallah. Dieser Gelehrte wird yawm al-Qiyamah die Belohnung von all denen bekommen, die nach seinem Wissen gehandelt haben. Die bekommen hohe Stufe bei Allah. Sogar wenn wir wissen, dass im Islam die höchste Stufe sind die Märtyrer. Die bekommen Al-Firdaus. Al-Firdaus ist die höchste Platz, Jannah. Das Dach von diesem Firdaus ist das Thron Allah, subhanahu wa ta'ala. Das Thron von Allah. Und die Gebäude da drin sind gebaut, ein Ziegel aus Gold, ein Ziegel aus Silber. Paläste aus Juwelen, hervorragende Paläste aus Juwelen, aus Perlen, aus Diamanten, mashallah. Zelten sind gebaut aus, wir sagen, ausgehöhlte Perlen. Für die Muslimen, für diese Märtyrer. Aber die Gelehrten stehen da und sagen, Allah, warum bekommen sie diese Stufe und wir nicht? Denn wir waren Grund dafür gewesen, dass sie da so geworden sind. Allah sagt, deswegen bekommt ihr auch die gleiche Stufe wie sie. Denn die Gelehrten ist eine große Gabe von Allah. Ohne die Gelehrten sind wir unwissend. Es wird eine Zeit vom Islam kommen, wie Hudayfa radiallahu anhu sagt. Hudayfa sagt, es wird eines Tages kommen, dass vom Islam nichts mehr übrig bleiben wird. Das heißt, die Menschen, die noch kommen werden, viele, werden nur La ilaha illallah erben von deren Familien. Nur La ilaha illallah. Kein Fasten, kein Gebet, kein Zikr, nichts. Nur La ilaha illallah. Die Gelehrten sind gestorben. Keine Gelehrten mehr da. Wie soll das Wissen weitergegeben werden? Denn diese Menschen erben La ilaha illallah, sie können ja nichts für. Aber hier erkennt man, wie wichtig die Gelehrten sind im Islam. Und wie wichtig nach Wissen zu streben im Islam. Aber natürlich diese Menschen, die leider nichts dafür können. Ein Mann sagt, ja Hudayfa, was wird denen La ilaha illallah nutzen? Ohne Gebet, ohne Fasten, ohne die Pilgerfahrt. Hudayfa antwortete nicht, bis der Mann dreimal dies wiederholte. Dann Hudayfa radiyallahu anh sagte, es wird sie vor einer gewaltigen Strafe retten. Es wird sie vor einer gewaltigen Strafe retten. لا إله إلا الله الله سأت وعزتي وجلالي لا أخرجن من النار من قال لا إله إلا الله الله سأت شفت بزن عزة بزن ذرة سبحانه وتعالى بزن ما يستيت دس أيدن فن دهلا غوصوا لنبت أيق زكت لا إله إلا الله لا إله إلا الله دن فلا بقن لا إله إلا الله existiert das ganze Universum بقن لا إله إلا الله hat Allah das Paradies und die Hölle erschaffen. Wegen La ilaha illallah existiert die ganze Menschheit. Wegen La ilaha illallah hat Allah diesen langen Tag, 50.000 Jahre lang, erschaffen. Hat Allah diesen Tag der Abrechnung erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Und die Engel und die Brücke Sirat. Und der Markt, der stattfindet mit dem Paradies und ein Markt, der wird stattfinden in der Hölle, wal'iyadu billah. Die finden statt nur wegen La ilaha illallah. Wegen La ilaha illallah. Wie Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam sagt, ja Rabb, lehre mir etwas bei, womit ich dich gedenken kann, ja Allah. Allah sagt, ja Musa, sprich, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Musa sagt, ja Rabb, viele sagen, es ist etwas anders für mich. Dann Allah sagt am Ende, ja Musa, wenn die sieben Himmel und sieben Erden und alles, was in diesem Himmel und auf Erden ist, auf einer Waagschale wären, und La ilaha illallah auf eine andere Waagschale wäre, La ilaha illallah wird sie alle überwiegen. La ilaha illallah wiegt mehr als all das zusammen, denn die ganzen Sachen sind deswegen erschaffen. La ilaha illallah. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass man zu Gelehrten hingeht. Dass man nach Wissen strebt. Man darf nicht unwissend bleiben im Islam. Man darf nicht unwissend bleiben im Islam. Wie gesagt, wir stellen jetzt die Frage, wie kann das geschehen? Alhamdulillah, dass wir Gelehrten haben, die antworteten. Die Gelehrten vermuten, es gibt zwei Vermutungen. Zwei Vermutungen. Die erste ist, dass dies auf die Zeit zurückführt, also dass dies auf die Zeit zurückzuführen ist, als die Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viele Kriege geführt haben, aus denen sie reiche Beute gewannen. Bei dieser Beute befanden sich auch Sklavinnen, mit der die Sahaba nach islamischem Recht auch den Beischlaf vollziehen durften. Viele fragen jetzt, ist es uns jetzt erlaubt? Ich sage nein. Denn wir haben heute keine islamische Stadt. Es gibt hier keine islamische Stadt. Das gilt nur, sagen die meisten Gelehrten, erst wenn ein Kalif da ist. Ein Khalifa. Ein Islam ist kein Spiel. Dass jeder sagt, okay, ich gehe heute mir eine Jaria kaufen, ich mache mit der, was ich will, die arme Frau. Ich habe eine Geschichte in Marokko gehört, ich war geschockt. Eine Schwester hat mich angerufen am Heulen, am Weinen. Ich sage, was ist denn los? Ich habe gesagt, was ist denn los? Was passiert? Die Schwester konnte nicht reden. Es ging, glaube ich, um 15-jähriges, 16-jähriges Mädchen in die Arme. Diese reiche Familie haben sie gekauft. Sie haben sie gekauft als Sklaven. Sie arbeitet mit denen, sie macht zu Hause alles. Am Ende wird das Mädchen schwanger. Das Mädchen wird schwanger, Audhu Billah, man weiß nicht, ob der Vater oder der Sohn der Vater ist. Man hat das Mädchen vergewaltigt. Das ist Zina, wal-Iyadu Billah. Vater und Sohn. Subhanallah. Seit wann ist sowas im Islam erlaubt? Stell dir vor, wie das Mädchen sich jetzt fühlt, die Arme. Und sie ist gezwungen, da zu bleiben. Sie hat niemanden, der sie verteidigt. Die Familie ist reich. Und sie haben Einfluss auf die Regierung dort. Warum? Hat das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Es ist normal, dass die Menschen falsch denken vom Islam, wenn du so handelst. Denn der Islam ist nicht so. Es geht nicht nach unserer Laune. Sondern es gibt Gesetze, es gibt Gelehrten. Wenn du einfach so handelst, hast du aus deinem Kopf, hast du Probleme bei Allah. Große Probleme bei Allah. Und wenn wir durch eine einzige Handlung, falsche Handlung heute, A'udhu Billah, den Islam schlecht machen und alle Menschen glauben so schlecht vom Islam, kriegst du den ganzen Probleme von diesen Menschen. Mit A'udhu Billah. Die von Islam nicht wissen wollten, nur wegen deinem Verhalten. Wir müssen aufpassen, wir sind verantwortlich. Wir sind Khalifa von Allah auf Erden. Wir sind Statthalter von Allah auf dieser Erde. Allah hat uns etwas anvertraut. Allah hat uns etwas anvertraut, dass wir auf den Islam aufpassen, dass wir den Islam leben. Wie Allah und sein Gesandter das gesagt haben. Denn darin liegt der Erfolg. Der Gesandte Allah hat einen schönen Hadith gesagt. Ich habe in euch zwei Sachen hinterlassen. Wenn ihr euch daran festhaltet, dann werdet ihr nie irre gehen. Kitabullahi wa sunnati. Das Buch Allahs und meine Sunna, sagt der Prophet Muhammad. Und meine Sunna, andere Hadith sagt, und die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, radiyallahu. Islam geht nicht nach irgendeinem Sheikh oder dieser Sheikh oder dieser Sheikh, nein. Wenn der Sheikh falsch ist, er kann da bleiben, wo er ist. Ich folge ihm nicht. Wenn der Sheikh nicht nach Koran und Sunna handelt, ich habe mit ihm nichts zu tun. Ich habe mit diesem Sheikh nichts zu tun. Und ich will mit ihm nichts zu tun haben, denn er führt mich den falschen Weg. Wir müssen klug sein, wir müssen aufwachen im Islam. Alhamdulillah, wir haben noch genug Gelehrten, die das Wissen haben über Koran und Sunna. Deswegen sind wir verpflichtet, dahin zu gehen. Nicht blind glauben, blind vertrauen. Das gibt es nicht im Islam. Allahu Akbar. Wie gesagt, ich wiederhole diesen Satz, dass diese Vermutung von Gelehrten, also dass dies auf die Zeit zurückzuführen ist, als die Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viele Kriege geführt haben, aus denen sie reiche Beute gewannen. Bei dieser Beute befanden sich auch Sklavinnen, mit der die Sahaba nach islamischem Recht auch den Beischlaf vollziehen durften. Wenn diese Sklavin nun schwanger wurde und ein Kind gebar, wurde dieses Kind das Kind des Herrn, also des Vaters, und damit war es der Herr oder die Herrin seine eigene Mutter. Steht ihr? Das heißt, der Vater hat diese Sklaven gekauft oder sie erbeutet, sagen wir so. Und dann hat er mit ihr Beischlaf gehabt. Sie ist jetzt schwanger. Und dieser, der mit ihr geschlafen hat, dieser Herr, ist ja ihr Herr. Wenn sie gebärt ein Junge, wenn es ein Junge ist, ist es automatisch, weil es der Sohn vom Herr ist, dieser Frau, ist er automatisch auch ihr Herr. Und wenn es ein Mädchen ist, ist es dann ihr Herrin. Das heißt, der Sohn ist der Herr seiner Mutter und die Tochter ist die Herrin ihrer Mutter. Und diese Zeichen geschah damals, in der Zeit von Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Dies geschah in der Zeit der Sahaba radiyallahu anhum und der Tabi'in, die Nachfolger von Sahaba, als sie die Welt beherrschten und viele Länder und Städte eroberten, sodass sich die Tyrannen den Sahaben unterwarfen. Damals, als wir haben es letztens erzählt, dass als Rasulullah sallam gekommen ist, herabgesandt wurde, es gab zwei große Mächten damals. Die Römer und Persen. Die waren die schlimmsten Tyrannen damals in dieser Zeit. Sie haben Menschen getötet, A'udhu Billah. Sie haben das gemacht, was sie wollten. Dann kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und hat Männer erzogen, die nennt man As-Sahaba, die Allah ausgesucht hat, als Minister für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die haben auch diese Botschaft weiter verkündet nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja. Diese Menschen, subhanallah, die Römer damals haben die Sahaba ausgelacht. Sie sagen, ihr Beduinen, ihr kommt und wollt uns besiegen. Geht nach Hause, wir schicken euch Geld und Essen, bleibt zu Hause, wie ihr wollt. Sahab sagt, deswegen sind wir nicht rausgekommen. Ich brauche jetzt nicht die Aussage von Khalid ibn Walid zu wiederholen. Ja, meistens haben sie schon mal gehört, Alhamdulillah. Die Sahaba sind nicht deswegen rausgegangen, um gegen die Römer und Persen zu kämpfen, sondern sie wollten den Islam verkünden, Alhamdulillah, und die Menschen befreien von diesen Tyrannen, A'udhu Billah. Wie gesagt, dies geschah in der Zeit von Sahaba, wo der Islam noch ganz oben war. Wo Männer den Islam geführt haben. Wie Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdullah ibn al-Zubayr, Talha ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Mu'adh ibn Jabal, Abi Dharr radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud. Männer, die Namen allein lassen das Herz zittern. Wallahi, die Namen allein von diesen Männern lassen das Herz zittern. Denn wenn man heute an diesen Menschen denkt und an den Islam von damals denkt, man würde nur noch weinen heute. Man würde nur noch weinen, man vermisst solche Menschen zu sehen, bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi ula. Die zweite Vermutung, und diese Sache ist wirklich ausgebreitet, die zweite Vermutung der Gelehrten ist die Ausbreitung der Widerspenstigkeit den Eltern, besonders den schwachen Müttern gegenüber und wegen der Verdorbenheit des Charakters der Kinder, die Allah nicht mehr fürchten, subhanahu wa ta'ala, der ihnen befohlen hat, den Eltern gehorsam gegenüber zu sein. Heute ist es so, dass die Kinder sich so verhalten, als ob sie die Herren ihrer Mütter seien und dass sie das Sagen hätten. Das heißt, viele wirklich heute, ich habe Sachen gehört und in Zeitungen, damals in arabischen Zeitungen gelesen. Ich rede nicht, wir reden jetzt hier wirklich nicht von Europa oder von irgendeinem nicht-islamischen Land. Wir reden von denen, die nennen sich Muslimin oder muslimische Länder. Die nennen sich ja so. Aber sie erfüllen die Voraussetzungen nicht. Subhanallah, in diesen Ländern, wo fünfmal zum Gebet gerufen wird. Du hörst Allahu Akbar, Allahu Akbar. Du hörst den Adhan, fünfmal am Tag. Die Gelehrten sprechen Arabisch. So viele arabische Kassetten und CDs über Jahannam, über alles Mögliche, was den Herz von einem Menschen bewegt, um Allah zu fürchten, subhanahu wa ta'ala. Aber dort hörst du, wie einer seine Mutter vergewaltigt. Wallahi al-Azim. Ich schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala, das ist sogar da von meiner Heimat passiert. Einer vergewaltigt seine Mutter, er kommt ein paar Jahre in den Knast und darf wieder raus. Und das ist nicht nur meine Heimat, sondern viele in arabischen Ländern. Und viele unterdrücken deren Mütter die Armen. Viele sogar verprügeln täglich deren Mütter, subhanallah. Weil die arme Mutter ist schwach, hat niemand, der sie verteidigt. Und weil der Führer dieser Stadt am Schlafen ist. Weil der Führer dieser Stadt ist am Schlafen und denkt nur an sich selbst. Und feiert von Party zu Party und verreist von Land zu Land und behauptet, er tut was für sein Land. Sayyidina Umar war ein Führer. Umar ibn Abdul Aziz war ein Führer. Das sind Menschen, die Allah gefürchtet haben. Sie gehen nachts raus und gucken, wie die Lage der Muslimin ist. Sie schlafen nicht nur, wenn die Muslimin satt sind. Sie schlafen nicht, wenn die Kinder gesättigt sind, subhanallah. Sogar Sayyidina Umar hat selber gekocht für Kinder von einer Frau. Bis sein Bad voller Asche war, subhanallah, Amir al-Mu'minin. Bis die Frau sagt, wallahi, du hast es verdient, ein Kalif zu sein, nicht Umar ibn al-Khattab. Obwohl er es selber war und hat ihr noch nicht mal gesagt, dass er das ist. Wo sind die Führer solcher Männer? Wo sind sie heute? Sie behaupten, sie sind Führer? Deren Konto sind voll, a'udhu billah, mit dem Geld von diesem Volk, von armen Volk. Sie verhungern, die Armen haben kein Geld und behaupten, sie sind Führer. Wenn die Führer, subhanallah, mashallah, klug wären und fürchten Allah, sie gehen und gucken, wie die Lage der Muslimin ist. Dann wäre sowas nicht passiert. Oder in England. In England. Ein Milchmann bringt Milch jedes Mal zu einer alten Frau. Was tut er, das Milch vor der Tür, subhanallah, und jedes Mal die Frau nimmt es und geht rein. Subhanallah, die letzten Tage, das Milch bleibt immer da liegen. Nach einer langen Zeit, das Milch bleibt da liegen. Bis er sich gewundert hat, subhanallah. Keiner macht auf. Er dachte, sie wäre verreist oder sowas ähnliches, subhanallah. Plötzlich eines Tages hat er einen komischen Geruch hinter der Tür gerochen. Er ruft an. Die Polizei kommen, machen die Tür kaputt, gehen sie rein. Wisst ihr, was passiert? Die Frau hat viele Katzen gehabt. Die Frau war seit langer Zeit tot. So, und die Katzen hatten Hunger gehabt, sie haben die Frau gefressen. Dann haben sie geforscht. Gibt es jemanden, der ihr Verwandter, gibt es jemanden, der sie kennt? Ihr Sohn wohnt in der gleichen Straße. Und hat sie seit 6 Monaten nicht besucht. Seit 6 Monaten. Das ist nicht der Islam. Niemals ist das der Islam. Und das ist die zweite Vermutung der Gelehrten, dass wirklich durch die Verdorbenheit der Kinder, weil sie nicht mehr Allah fürchten, weil sie Alkohol trinken, sie kommen betrunken nach Hause und weil die Mutter vielleicht die Arme nicht richtig kochen konnte, weil ihre Knochen ihr wehgetan haben und ihr Rücken tut weh, weil sie alt ist, die Arme, und sie putzt zu Hause und sie kocht, sie macht alles, sie geht einkaufen und er kommt nach Hause, verprügelt die arme Frau. Und er befiehlt ihr, nachts aufzustehen, für ihn Kaffee zu machen, und obwohl sie die Arme, weiß Allah, wie es ihr geht. A'udhu billahi min ghadabillah. Das ist die zweite Vermutung der Gelehrten. Und wallahi, ich schwöre bei Allah, dies hat sich in unserer Zeit ausgebreitet, überall, sogar in islamischen Ländern. Ich sage die nennen sich Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala beschützen. Das ist die Zeichen Nummer 8. Die Sklaven werden ihren Herren gebären. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Zeichen Nummer 9 ist die Führung der Törichten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du siehst, dass die Barfüßler, die Entblößten, die Armen, die Tauben und Stummen die Herrscher dieser Erde werden, ist dies ein Zeichen der Stunde. Überliefert von Muslim. Ich wiederhole den Hadith. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du siehst, dass die Barfüßler, die Entblößten, die Armen, die Tauben und die Stummen die Herrscher dieser Erde werden, ist dies ein Zeichen der Stunde. Überliefert von Imam Muslim. Al-Nawawi, Al-Imam al-Nawawi, erklärt diese Überlieferung so, mit Leuten, die erwähnt werden, also die Leute, die erwähnt sind hier, taub und stumm, sagt, sind die Unwissenden und die Gemeinen gemeint. Die Törichten sind die gemeinen Menschen, A'udhu Billah, und die Unwissenden.